Die allerletzten Verse. Die allerletzten Verse ist mir, als wenn da im letzten Wort, als wenn Paulus in diese letzten Worte noch einmal alles reingepackt hätte, was zum Evangelium zu sagen ist. Vers 23, Epheser 6, Vers 23. Friede sei den Brüdern, da haben wir drüber gesprochen, nicht? Er meint die Schwestern mit, nicht? Und liebet mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen, die da lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus unverrückt. Es heißt so, Gnade in Unverrücktheit, in Beständigkeit. Das Unverrückte muss man auf Gnade beziehen, nicht? Gnade, die nicht wackelt. Gnade, die beständig ist, sei mit allen, die den Herrn Jesus Christus lieb haben. Sehen Sie, wenn ich die Lage der christlichen Kirche, die Verkündigung und heute ansehe, dann wird mir klar, dass die Christenheit immerzu in Gefahr ist, nach der oder nach der Seite abzurutschen. Die alten Griechen, die man mit Unrecht alte Griechen nennt, weil sie sehr jung waren zu ihrer Zeit, die waren viel jünger als ich zum Beispiel, die starben mit 50. Die hatten eine schöne Sage, dass der Odysseus bei seinen interessanten Meerfahrten an eine Meerenge kam, wo er zwischen zwei schauerlichen Ungeheuern durchfahren musste, zwischen Scylla und Charybdis, so hießen diese beiden Viecher. Wenn er dahin zu nahe kam, dann fraß die Scylla ihn, und wenn er da zu nahe hinkam, dann zerfleischte ihn die Charybdis, er musste genau in der Mitte durch. Und genau so ist es mit der Gemeinde Jesu Christi. Sehen Sie, die Scylla, die uns bedroht ist, ich brauche ein Fremdwort, aber Sie sind ja alle kolossal gebildet und meine Leute, ist die Orthodoxie. Dass ich alles begreife und für wahr halte und von Herzen glaube auch. Aber dass dieser Glaube gar keine Wirkung hat für die Gestaltung meines Lebens. Nicht? Dass ich überzeugt bin, dass Gott lebt und weiß, Jesus starb für mich und verköpft mich drum, ob die Bibel Gottes Wort ist und kann bezeugen, dass es Sohn Gottes ist. Aber es macht mir nicht aus, am selben Abend noch meiner Frau Krach zu kriegen oder nächsten Morgen also zu schwindeln, dass die Balken sich biegen, nicht? Das nennt man Orthodoxie. Rechte Lehre ohne Wirkung für mein Leben. Die andere Gefahr ist die, auf der anderen Seite, dass wir so eine Angst vor der Orthodoxie haben, dass wir sagen, es kommt gar nicht auf den Glauben an, sondern es kommt alles aufs Leben an, nicht wahr? Es kommt alles aufs Leben an, dass wir so eine Art christlichen Idealismus pflegen oder einen christlichen Humanismus. Nicht? Mich besuchte vor ein paar Tagen eine Frau, da sagte sie, ich sage, Sie kennen einfach unseren Heiland nicht, die arme Frau, da sagt sie, ich bin mehr dafür, dass man das Christentum im Leben auslebt. Wissen Sie so, da habe ich gesagt, das ist ja Schwindel. Wenn Sie das nämlich gekonnt hätten, wären Sie bereits in Essen aufgefallen. Nicht? Denn die Heiligen fallen in Essen auf, nicht? Die das könnten, ich kann es nicht ausleben. Ich habe die hingekriegt, wissen Sie. Das ist ja Quatsch, nicht? Aber verstehen Sie, dass man also von Bonn bis Beerseba sagt, wir haben nicht, es kommt nicht auf den Sohn Gottes an und Kreuz Jesu, sondern mehr, dass wir, eben so christliche, ethische, denkt nicht. Und da ist mir interessant, wie Paulus in seinen Schlussworten diese beiden Gefahren für die Gemeinde in Ephesus sieht und mit einem Sätzlein das Steuer ihres Schiffleins mitten da durchführt. Da steht nämlich, Liebe mit Glauben von Gott dem Vater sei mit euch. Ich wünsche euch Liebe mit Glauben. Ich will nicht deutlich machen, wieso hier das Steuer mitten durch den Scylla und Charybdis gesteuert wird. Was ein guter, geschulter evangelischer Christ ist, der einen guten Konfirmandunterricht gehabt hat, der sagt, wir werden durch den Glauben an Jesus Christus allein gerecht. Der Glaube macht's. Lesen den Römerbrief, bitte. Und dann muss doch Paulus am Schluss des Briefs sagen, ich wünsche euch Glauben. Und ihn. Und er sagt dort, Liebe mit Glauben. Er stellt auf einmal die Liebe, die Lebensbetätigung des Christenstandes vorne hin. Nicht? Das verblüfft dann. Ich würde hier erwartet haben, dass er ihnen aber von Herzen rechten Glauben wünscht. Stattdessen redet er wie so ein Idealist. Ich wünsche, dass unter euch eine Liebe herrscht, dass es wirklich auslebt, das Christentum. Dass eure Hausgenossen das merken, eure Arbeitskollegen, und dass von euch ein Strom von Liebe in diese schreckliche und kalte Welt reingeht. Da redet er beinahe wie ein Idealist, nicht? Und ich kann mir denken, dass Paulus gerade an diesem Brief, wo er so schwere, denken Sie an Epheser 1, 2, so schwere Worte gebraucht hat, um ihn klarzulegen, wie wir nur durch Jesus gerecht werden. Wie er unsere Gerechtigkeit ist, wie er die Sünde vergibt. Jetzt nochmal sagen will, aber lieben Leute, keine tote Orthodoxie, nicht eine tote Lehre ist das, sondern ich wünsche euch, dass man an euren Herzen spürt, wie Jesus alles neu gemacht hat. Ich wünsche euch Liebe untereinander und Liebe nach außen. Sagt man, indem das Liebe vorne hinstellt, also Sie können ruhig reinkommen, ihr werdet da später kommen, wir freuen uns nur, wenn Sie den Saal füllen und Sie brauchen gar nicht schüchtern zu sein, wir wissen, dass Sie alle viel zu tun haben. Lieber zu spät als gar nicht. Verstehen Sie, wie das Liebe merkwürdigerweise gegen alle, verstehen Sie, das ist nicht evangelische Tradition, dass Liebe vorne steht, sondern Glaube steht vorne. Indem er das vorne hinschreibt, macht er deutlich, Christenstand ist ein neues Leben, das spürt man den Menschen an, wenn er Christ geworden ist. Vorher war ein alter Zankhahn, jetzt ist Liebe in ihm. Vorher hat er sich nur um sich selber gedreht. Mein Blinddarm und mein Portemonnaie und mein Vermögen. Und jetzt sagt er, Bruder, Schwester, du, ach, ich sehe, ich mache eine Aufgabe, nicht wahr? So, das Christentum hat sein Leben verändert. Das hat Paulus gegenüber der Orthodoxie. Liebe, plötzlich schreien alle Humanisten, Idealisten mit, ja, das meinen wir da, sagt er, Liebe mit Glauben. Liebe mit Glauben. Da wendet er sich gegen die Verrückten auf der anderen Seite und sagt, also euer humanistische Liebe und so und seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder am Sternenzelt, muss ein alter Opa, nein, muss ein lieber Vater wohnen, aber es käme auf selber raus. Das meine ich nicht, sagt er, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, sondern Liebe, die herauswächst aus dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich erkauft hat mit seinem Blut. Drücke ich mich deutlich aus. Liebe von hinstellt, warnt er uns von der toten Orthodoxie, von der Lehre, die unser Leben nicht bestimmt. Und indem er sagt, aus Glauben warnt er uns vor so einem Idealismus, nicht wahr, so aller Welts Liebe. Ich erzählte ihn ja, ich kannte einen, der sagte, Pastor Busch, wir sind solidarisch mit dem letzten Kuli in Shanghai. Wundervoll, sagt die Mensch. Das ist kommunistische Solidarität. Und wie hast du mit deinem Nachbarn? Da sagt er, wenn ich den treffe, haue ich ihm die Birne ein. Verstehen Sie? Das ist Idealismus. Liebe aus Glauben sagt, Jesus hat seine Feinde geliebt. Seine Nächsten, der neben ihm am Kreuz hing. Und den Hauptmann da unten. Und die Kerle, die ihn ans Kreuz geschlagen hat, die hat er lieb gehabt. So fängt das an, nicht? Liebe, die aus dem Glauben kommt, aus der Erlösung heraus. Habe ich das deutlich gemacht, wie so ein Kühler und verrückt ist. Und das ist einfach schön, Liebe und Glauben. Ich wünsche euch, dass er nicht so ein Allerweltsglauben hat, sagt er. So, ich glaube an Herrgott. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube an die Menschheit. Hat einer mal gesagt, Herr Pastor, ich bin fertig, ich habe die Glauben an die Menschheit verloren. Sei Menschen, habe ich schon lange verloren. Sie? Was wollen Sie denn als Pastor noch? Verstehen Sie? Das Glaube ist im Begriff der Leute so. Und Pell-Mell von Glaube ans Gute, die Menschen, Glaube an die Straßenbahn, Glaube an die Polizei, an Adenauer, an Gott, an Herrgott. Oh, nicht anzudenken. Paulus sagt, ich wünsche euch einen klaren Glauben an den Sohn Gottes, der am Kreuz hing, der Sünde gerecht macht, der Sünde wegtut. Aber ich wünsche euch, dass dieser Glaube an den Sohn Gottes nicht ein toter Kopfglaube ist, sondern so, dass euer Herz umgewandelt wird, dass euer Ich mit Jesus am Kreuz hängt und ihr lieben könnt. Ich will es mal ganz einfach einem dummen Beispiel klar machen. Sehen Sie, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung und schön war, da war ich also Kriegstreiber hier im Ersten Weltkrieg. Da zog ich in den Krieg und dachte Heldentat, und dann kam ich in eine Kaserne und da war es die Enttäuschung da, nicht? Da musste ich im Miststall ausmisten und mich von Unteroffizieren, die also knapp nicht an Alphabeten waren, anbrüllen lassen und so. Da war nach 4 Wochen alle Begeisterung weg, da fing es an, der Nationalismus abzusterben bei mir. Und da hatten wir einen Wachtmeister, der war so dumm, dass wenn Dummheit weht hätte, schrie er Tag und Nacht so Schmerzen zu Gott. Aber er war ein schöner Mann, nicht? Der konnte vor dem Lied stehen und sagen, wer ist der schönste Mann im Regiment? Da musste man antworten, der Wachtmeister sowieso. So ein Schnurrbart wie Kaiser Wilhelm, der Erste, also ein Urpi. Und da passiert es, ich habe es euch tausendmal erzählt, dass dieser Wachtmeister eines Tages befahl, alle auf die Stube, in 5 Minuten hat er angetreten mit dem Drillzeug. Das hat also jeder Soldat, kriegt so einen Drillanzug. Und das war ein Montag und ich war Samstag, Sonntag als Einjähriger, brauchte man in der Kaserne zu wohnen, weg gewesen und hatte also nicht mehr mitgekriegt, dass montags Appell mit Drillzeug ist. Und das beim Militär ist dann gleich so, dass also so der Himmel einstürzt, nicht? Nun stehen sie alle da mit dem frischen Drillzeug, muss man selber waschen. Und ich stehe mit den dreckigen Lappen da. Natürlich der Kriegsfreiwillige, der Einjährige, nicht wahr? Das war nicht wahr. Und dann brüllt der was auf himmellanger Bursche auf mich ein. Wie komme ich dazu? Ich kann es gar nicht ausdrücken. Wie kommen Sie dazu, hier mit so einem dreckigen Drillzeug zu erscheinen, nicht? Wir verlieren den Krieg, wenn Sie noch so Sachen machen und so. Habe ich auch verloren, das kam davon. Und das stammlich armes, erschrecktes Würmchen stammle ich also bloß, ich habe geglaubt, der Appell wäre erst 9. Und dann brüllt dieses Urfi mich an, was haben Sie? Geglaubt haben Sie? Ich will Ihnen was sagen, sagt er. Der Glaube gehört in die Kirche, aber nicht auf den Kasernenhof. Das war ein klassischer Satz, den man in der Dummheit aussprach, nicht? Der Glaube gehört in die Kirche und nicht auf den Kasernenhof. Da hat er wundervoll gesagt, was Orthodoxie ist. Dass der Glaube, die Kirche gehört aber nicht auf den Kasernenhof. Und wie viel Orthodoxie ist unter uns? Dass man Glauben hat, aber keine Liebe. Wissen Sie? Dass seine Glaube gehört in Dienstagsstunde. Aber nicht an meinen Arbeitsplatz. Ich sage Ihnen, der Glaube gehört in die Dienstagsstunde und auf den Arbeitsplatz. Der Glaube gehört in den Sonntagsgottesdienst und in meine Familie. Der Glaube gehört in meinen Gottesdienst und zwischen meine Hausgenossen. Liebe, verstehen Sie? Das will Paulus sagen. Liebe mit Glauben. Ich wünsche euch, dass ihr einen Heiland kennt. Aber so, dass die Welt um uns her euch merkt. Liebe. Es gibt Menschen, die fallen ihnen auf den Nerven. Sehen Sie, das sind die Nächsten, die wir lieb haben sollen. Da sagen sie, das kann ich doch. Es gibt Menschen, die fallen mir so auf den Nerven, dass ich schreien könnte, wenn ich sie bloß sehe. Und das will ein Pastor sein. Geht ihnen ja genauso. Und sie wollen Christen sein. Und sehen Sie, darum sagt der Apostel hier so wundervoll weiter. Bitte sehen Sie mal rein. Ich wünsche euch Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Niemals verlangt Gottes Wort, dass solche Liebe zu den Menschen, die wir auf dem Wecker fallen, die also meine Nächsten sind, dass solche Liebe auf meinem eigenen Beet wachsen soll. Denn das ist einfach nicht möglich. Es gibt Leute, die sind mir sympathisch, die habe ich gern, nicht wahr? Das ist uns gar nicht schwer. Aber die anderen, und das sind die Nächsten, das sind die Nächsten, nicht wahr? Und da sagt der Paulus, das sollte ja gar nicht auf deinem Beet wachsen. Ich wünsche dir eine Liebe von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Und da kommt man das Geheimnis der Heiligung, dass also ein Christenstand, der sich auswirkt, der sich auslegt, dass der gewirkt wird durch Gott, den Vater. Bitte nun nehmen Sie mal das Wort ganz ernst. Gott, den Vater, das ist der am Anfang der Zeiten sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist der, der durch den Mund Jeremia sagt, die Weltmacht Babylon soll untergehen. Dass man auch von der Stadt nichts mehr sieht, sondern nur noch Trümmer und niemand da mehr wohnt. Und so ist heute Babylon. Der Gott, der Reiche vergehen lässt. Der Gott zu einem König Saul sagen lässt, ich habe dich verworfen. Und als er Saul betet, Gott antwortet ihm nicht mehr. Der, von dem es in der Bibel heißt, von in den Gebeten derer, die ihn kennen, du großer und schrecklicher Gott. Von dem ist die Rede. Der will in den Herzen der Gläubigen, die an Heiland glauben, selber Liebe wirken. Meinst du, er könnte das nicht? Wir können nur das tun, dass wir uns sperren dagegen. Aber das kann ich Ihnen durch tausend Erfahrungen sagen, dass wenn ich also vor der Aufgabe stehe, einen Menschen lieb zu haben, den wir auf dem Wecker fällen, dass ich auf meine Knie gehen kann, mache die Türe zu und sage, Herr, dann schenke mir diese Liebe, ich habe sie nicht. Dann lasse mich, mich als Christ beweisen, ich kann das gar nicht allein. Und der, der Himmel und Erde geschaffen hat und die Welt sprach, es werde Licht, der wird wohl unser kleines Herzenskämmerchen auch sagen können, es werde Licht, ja? Das ist wundervoll. Also, lebendiger Christenstand, lebendiger Christenstand, Glaube an den Sohn Gottes, der sich auswirkt in Liebe, gewirkt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das war das Erste, was also Paulus hier sagt. Ist das einigermaßen klar? War ein bisschen schwer, aber ich hoffe, Sie haben es mitgekriegt, nicht? Ich habe immer Todesangst, dass ich Sie langweile. Ich habe Todesangst. Mir ist Gottes Wort so groß, jedes Wörtchen, nicht? Aber man kann es ja nicht so weitergeben, leider, wenn der Geist Gottes nicht dabei ist. Jetzt will ich Ihnen ein Zweites deutlich machen. Sehen Sie, mir ist in diesem letzten Wort des Paulus so groß, wie er hier nochmal den Namen Gottes ausspricht. Von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Indem er die beiden zusammenfügt, macht er deutlich, wir kennen Gott nur, weil er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Es gibt eine Zeitschrift, die den Namen Christ hat und ist heidnisch, spießen die Fingerspitzen, der heißt Christ und Welt. Ich weiß nicht, kennen Sie die? Also ich kann bloß noch warnen vor dem Dinge. Die bringt auch bloß noch Artikel darüber, dass Jesus sich nie für den Sohn Gottes gehalten hat, dass er ein edler Mensch war und diese uralten Kamellen, die so bärtig sind, dass schon der alte Noah drüber gestolpert ist. Lassen sich bitte auch von sogenannten christlichen Verkündigungen nicht irreführen. Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus, indem der Paulus das so macht, macht er ganz deutlich, dass Jesus, der Mann Jesus, auf die Seite Gottes gehört, uns gegenüber. Und wenn er unser Bruder wird und zu uns kommt, dann nur als Erlöser. Aber er gehört von Natur nicht zu uns. Mir liegt nichts an einem Christentum, wenn man irgendeinen Jesus hat, der auch was ausgedacht hat und sich und vorbildlich war. Du liebe Zeit, nicht? Also ich kenne so viele Leute, die vorbildlich sind, dass mir es geradezu entsetzlich ist, nicht wahr, dass ich nicht selber einer bin. Daran liegt mir nicht, das gibt mir nur Minderwertigkeitskomplexe. Sondern mir liegt an einem, der aus der Ewigkeit, aus der anderen Dimension kam und Fleisch und Blut annahm. Das heißt, der eine, der auf der Seite Gottes gehört, aber ganz zu uns kommt, aber aus Liebe. Nicht, weil er von Natur zu uns gehört, sondern, wissen Sie, wie vielleicht ein Bergwerksdirektor sich beim Unglück sich eine Kluft anzieht und mit dem Rettungstrupp einfährt, weil er sagt, ich kann nicht oben stehen, ich muss mich helfen. So ist Jesus ein schmutziger Bergmann geworden, gleichsam, um uns rauszuholen aus den Tiefen der Sünde und Schuld und Welt und des Todes. Gott, der Vater der Herr Jesus Christus. Man hat manchmal mit der Bibel wundervolle Augenblicke. Ich hatte heute Morgen was Nettes erlebt, eine kleine Freude, und ging dann so durch Anlagen nach Hause, und bei der Gelegenheit wünsche ich gern dann so meine Bibel zu lesen, nicht? Man kann auch die schönen Blüten angucken, ist auch ganz nett, aber ich hatte meine Bibel noch nicht gelesen und las und bin gerade an Hesekiel 1. Ich weiß nicht, ob Sie Bibelleser genug sind, um zu wissen, was Hesekiel 1 steht. ein Kapitel, das also den gelehrtesten Leuten Kopfzerbrechen machen kann. Hesekiel steht im Alten Testament, einer der ganz seltsamen Propheten. In Hesekiel 1 sagt er, dass der Himmel aufgetan wird. Er sieht in der Gefangenschaft am Wasser Chebar ein Sturmwind und darin ein Feuer und das kommt auf ihn zu und darin sieht er Lebewesen, die haben vier Gesichter und Flügel und gewaltige Cherubim, wohl ein Bild für die Naturmächte, die in Babylon angebetet werden. Und aber nun kommt, schildert er gewaltig. Und in diesen Bildern schildert er, wie gewissermaßen die ganze Schöpfung durchwaltet ist von der Kraft und Herrlichkeit Gottes. Ich dachte, ich gehe da eben die Augen auf. Aber nun, das wussten wir belohnt ja auch, und beteten die Naturkräfte an. Und dann heißt, über dem, über diesen Lebewesen, war es wie ein blauer Himmel, wie ein Saphir. Und da war einer wie ein Mensch. Und er hat gesagt, Der könnte ich niederknien anlagen, anbeten mitten in der Redinghauser Straße, wenn ich das lese. Nicht Naturmächte kannten die Babylonier. Aber nun sieht er den lebendigen Gott über diesen großen, gewaltigen Menschen. Und der ist wie ein Mensch, er wird unser Bruder. Da ist so in diesem Kapitel Hesekiel 1, in einer Sprache, die wir modern ausgedrückt so realistisch nennen würden, verstehen Sie, da langt unsere Sprache nicht. Das ist surrealistisch. Da genügt unser Realismus nicht. Das können Sie einfach so lesen und sich ahnen lassen, was er sieht. Und dann ist aber klar, Gott, der Mensch hier, wundervoll. Da war ich überwältigt von der Größe und Majestät Gottes. Und dann hat es mich wirklich beinahe zu Boden geschmettert, zu denken, dass der mich, hören Sie, und Sie, erwählt hat, so steht es im Epheserbrief am Anfang, vor Grundlegung der Welt. Und für uns seinen Sohn sendet und den am Kreuz sterben lässt und meine dreckigen Sünden und die sich annehmen will. Und dass er sich aufmacht, in mir Liebe mit Glauben zu wirken. Verstehen Sie? Der hat diese Majestät Gottes sich einengt in mein Leben hinein. Das tut auch so. Wie die Majestät Gottes sich einengt. Und ich habe gestern einen sehr interessanten Artikel gelesen von irgendeinem Kirchenfritzen, der sagt, es käme alles darauf an, dass wir die Kirche verstehen. Sonst könnten wir nie eins werden mit der katholischen Kirche. Es ging, das wäre so verrückt bei uns, da sind immer ich und Gott. Wir müssten mal kapieren zunächst die Kirche, wir. Uns, wir. Da habe ich ja, was ist das für ein ausgekochter Uns? Nicht? Die ganze Kirche ist ein tönender Laden, wenn nicht einer da ist, der sagt, in mein Leben ist er gekommen. Der Herr Jesus hat mich überwunden und hat in meinem Leben Glauben gewirkt, jetzt wird er Liebe und macht weiter. In mein Leben ist er gekommen. Mich hat er auf Golgatha und mich hat er durch den Heiligen Geist gepackt und beschlagen hat. Und in mir wird er. Wenn das nicht da ist, pfeife ich auf alles andere. Und wo drei Leute das erleben und treffen sich, da ist Kirche. Und alles andere ist doch wohl Unsinn, ja oder nicht? Jetzt möchte ich noch ein drittes zeigen. Also darf ich eben noch hinweisen im Zusammenhang. Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus. Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass es sehr wichtig ist, dass Sie diese beiden Namen sich merken. Sehen Sie mal, es steht in der Bibel, sich mal, dass man den Namen des Herrn anrufen darf. Da steht nicht den Herrn, sondern den Namen des Herrn. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und wird errettet, wird beschirmt. Der Name des Herrn. Es ist eigentümlich, dass wo in der Bibel ausgerechnet unablässig drauf gedrückt wird, es kommt auf den Namen des Herrn an. Damit offenbart er sich. Vater, Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus. Wo in der Bibel zigmal steht, auf den Namen kommt es an. Dass ausgerechnet im Land der Dichter und Denker und Henker Deutschland es gerade zur Theologie der Gebildeten geworden ist. Es kommt nicht auf den Namen an. Nicht wahr, wir haben alle unter der Bettdecke früher Karl May gelesen, ihr Männer. Karl May, das ist ein christliches Buch. Das hat eine Theologie, das unablässig ist. Allah, Gott, völlig egal. Immer dasselbe. Was ist das? Kommt auf den Namen gar nicht an. Und noch viel größer als Karl May, nicht? Nämlich unser guter, lieber, alter Wolfgang von Goethe hat das im Faust gewaltig ausgesprochen. Nicht wie das Gretchen in Faust sprach, wie hast du mit der Religion, nicht? Und dann sagt er, wer darf ihn kennen und wer ihn nennen? Wer darf ihn kennen und wer ihn nennen? Und da heißt, Gefühl ist alles, Name, Schall und Rauch. Der deutsche Spießbürger wiederholt das, der Studienrat bringt seinen Knäblein bei. Goethe wusste, der kannte die Bibel. Das ist die Kernansage des Evangeliums. Denn der Bibel steht der Name des Herrn, ist ein festes Wort. Und er sagt, Name Schall und Rauch. Goethe hat in seiner Jugend in pietistischen Kreisen gelebt. Er war ein Freund von Jungstilling und hat sie herausgelöst und hat sich sein Leben lang damit auseinandergesetzt. Und es gibt Augenblicke, wo wie ein Zorn herauskommt aus seinem Herzen. Das ist einer von den Augenblicken, wo er sagt, Name Schall und Rauch. Und die Bibel sagt, der Name des Herrn. Und darum geht es nicht anders vom Herrgott reden. Das gibt's nicht. Den gibt's nicht. Sonst kommt darauf an, dass ich Gott seinen Namen gebe. Vater, Herr, Jesus Christus. Nicht? Jesus ist der, in dem er sich offenbart hat. Ich kann ihn Jesus Christus nennen. Das ist gar nicht gleichgültig. Ich war neulich, kriege ich einen Brief, da fragt mich einer nach irgendetwas. Da sage ich, war doch vor einem halben Jahr einer bei mir, der wusste über die Sache Bescheid. Den müssen wir fragen. Ja, aber wie hieß der? Wo wohnt der? Fiel mir nicht mehr ein. Ich konnte die Sache nicht machen. Ne? Ich hätte den Namen von dem Mann wissen müssen, der Bescheid wusste. Er war mir weggerutscht. Ich muss seinen Namen wissen. Mein lieber Herr Wagner, wenn ich Sie rufe, Herr Mayer, dann werden Sie nicht reagieren. Ich muss Wagner rufen oder Pelikan, nicht wahr? Glauben Sie, dass unser Herr darauf reagiert, wenn Sie ihm irgendwelche lächerlichen Namen geben? Er ist ein eifersüchtiger Gott, ein schrecklicher, ein starker, ein herrlicher Gott. Und wenn er sich Vater nennt, in Jesus Christus, dann geht es nicht an, dass ich das vom Tisch wische und sage, oh Herr. Nee. Also das ist sehr wichtig. Das Dritte, was mir hier in diesem Letzten so wichtig ist, ist, Paulus sagt, Gnade sei mit allen, die den Herrn Jesus lieb haben. Das Wort Gnade ist zu massiert. Können Sie noch folgen? Ja? Sehen Sie, ich traf mich 3 Tage mit so einer Bibelstunde rum und bin vollgesogen damit und dann schütte ich das vor Sie aus und Sie sind vielleicht noch an Ihrem Beruf und Geschäft und ich denke nicht darüber nach, dass es zu viel wird für Sie. Dafür haben wir ein Präsidium hier, das mich im Rock zieht, ja? Wenn der Geist mit mir durchgeht. Gnade sei mit allen, die den Herrn Jesus lieb haben. Das Wort Gnade spielt ja nun im Neuen Testament eine tolle Rolle. Und da möchte man also 10 Bibelstunden drüber halten. Das Wort Gnade hat zunächst einfach die Bedeutung, die bei uns auch hat. Dass einer, der verurteilt wird, begnadigt wird. Und damit bin ich bei dem, was unser Freund Tinsing vorhin im Anfang sagte. Ich erzähle dir schon mal die schöne Geschichte, dass zur Zeit Friedrich des Großen eine adlige Dame, also ein irgendein Dienstmädchen, hat totgeschlagen hat oder sowas und kam deshalb ins sollte deshalb vor Gericht gestellt werden. Sie war aus dem höchsten Adel, damals eine große Rolle spielt im damaligen Preußen. Und so hat sie eine Bittschrift an den König gerichtet, Sie können doch jetzt nicht also meinen Namen vor Gericht zerren. Majestät, ich bitte Sie, begnadigen Sie mich. Und da hat der König nur geantwortet, ausgezeichnet. Ich will Sie begnadigen, aber zuerst müssen Sie verurteilt werden. Ich kann nur Verurteilte begnadigen. Es gibt so viele, die wollen die Gnade Jesu Christi haben, ohne zuerst mal das Urteil anzunehmen? Ohne zuerst mal sagen, da habe ich einen Flicken. Ich habe mal von einem Gottesmann eine schöne Darlegung gelesen. Er sagte, geh mal auf die Straße und da kommen ein paar fidele Leute, gerade vom guten Mittagessen, und dann sag ihnen, du bist begnadigt. Da sagen die hier. Und jetzt geh an die Zelle, wo ein Mann auf eine Hinrichtung wartet. Und lasse die Tür auftun und sage diesem Manne, der morgen früh hingerichtet werden soll, ich habe eine Freudenbotschaft für dich. Du bist begnadigt. Wie der in die Knie sinkt, wie der anfing zu zittern, wie der mit Tränen aus den Augen stürzt, ist das wahr? Sehen Sie, solange ich vor Gott nie Angst gehabt habe, solange das Gesetz Gottes mich nicht verurteilt hat, solange mein Gewissen nicht aufgewacht hat, wenn ich noch nie Angst gehabt habe, in die Hölle zu gehen, dem kann ich Gnade predigen, solange ich will, da sagen die hier, das ist ganz langweilig. Aber wenn Sie mal Angst gekriegt haben vor der Hölle, vor dem Gericht Gottes, wenn Ihre Sünden über Ihr Haupt gegangen sind, wie eine schwere Last, wenn Gottes Verurteilung in Ihr Leben kam, dann verstehen Sie, was Gnade ist. Du bist begnadigt, weil Jesus schon alles gebüßt hat. Mir geht es so. Ich wurde verurteilt und ich bin verurteilt. Wenn ich vor Gott komme, kann ich ihm nichts aufweisen. Es ist alles befleckt und so viel Schuld. Und ich will doch getrost sterben und vor sein Angesicht gehen, weil ich Gnade erfahren habe, weil Jesus gebüßt hat, weil Jesus alles getragen hat, weil er das Gericht auf sich genommen hat und die Sünde weggetragen hat auf das Haus. Das ist der erste Begriff von Gnade, dass ein Verurteiler begnadigt worden ist. Und die wirkliche Gemeinde Jesu besteht nur aus so Begnadigten. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht bin. Aber nun braucht die Bibel das Wort Gnade auch noch in anderem Sinne. Wenn Paulus sagt, ich wünsche euch Gnade, viel Gnade, dann denkt er jetzt im Moment nicht bloß an diese Gnade, von der ich eben sprach. Die haben sie ja längst erfahren, die Gemeinde in Ephesus. Sondern die Bibel versteht unter Gnade noch viel anderes. Sie wissen, was die Terstegens-Ruhr-Konferenz ist. Das ist eine große Glaubenskonferenz, wo sich so Gottesmänner aus aller Welt treffen. Und es ist der Orden meines Lebens, dass ich die jetzt leiten darf. Und da hatten wir einen lieben Bruder, der immer kam und der leider hier in der Ewigkeit ist. Der ist Daniel Schäfer. Können Sie sich noch vorstellen, der Daniel Schäfer. Und ich vergesse nicht, wie er einmal in der Morgenandacht, da muss man gerade imitieren, sprach über Gnade. Es gibt eine Leidensgnade. Wenn einem Gott ins Leiden führt, dass man Fröhliches auf sich nimmt und Ja dazu sagt. Die Leidensgnade. Und es gibt eine Dienstgnade. Da gibt der Heiland dir einen Auftrag. Fleisch und Blut wollen nicht recht ran. Aber dann sagst du, ja Herr, ich will es tun und übernimmst es und richtest es aus unter seinem Segen. Das ist Dienstgnade, nicht? Und dann gibt's, hat also so 10 Dinge genannt, hat eigentlich den ganzen Bereich des Lebens ausgemessen dabei und gesagt, ein Christ braucht für alles Gnade. Um Gemeinschaft zu halten, braucht er Gnade, nicht? Und um sein Tagewerk auszurichten, braucht er Gnade im Alltag. Und sehen Sie, das ist der zweite Bedeutung von Gnade im Neuen Testament. Das heißt, dass mein Heiland mich segnet in allen Bereichen meines Lebens. Nicht? Dass es mir gelingen lässt, in meinem Beruf. Ist doch schrecklich, wenn da alles schief geht. Nicht? Ich hatte so eine kolossale Freude, da ruft es, geht ein Telefon, ich gehe hin, ja hier, und dann kommt ein Name, ich konnte mich im Moment nicht besinnen, da sagt einer, Pastor Wusch, ich wollte nur sagen, ich bin versetzt. Ich muss erst ein bisschen schalten, dass es irgend so ein Junge war, nicht? Und dann habe ich mich also von Herzen selbst damit freuen können, einfach, dass es Gott hat gelingen lassen, nicht? Das ist ein Abenteuer, ob man versetzt wird in Prima und so. Und da ging mir so auf, wie ich einhängte, jawohl, ich brauche für alles Gnade, nicht? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Um versetzt zu werden, brauchst du einen Heiler. Ein Weltmensch kann es vielleicht alleine, aber ein Christ kann es nicht mehr alleine. Versteht? Ein Christ kann es nicht mehr alleine. Ich sagte dir das schöne Wort meiner Mutter, ich kann ohne meinen Heiland keinen Pfannkuchen mehr backen. Das ist Pfannkuchengnade. Verstehe ich nicht? Das Wort Gnade, das habe ich mal, das deutsche Wort, im Griechischen steht das Charis, das ist ein sehr vielschichtiges Wort. Und das ist im Deutschen mit Gnade übersetzt und dieses Wort Gnade hat eine interessante Entwicklung, das habe ich mal nachgesehen. Das heißt ursprünglich Niederbeugung. Das in einem alten mittelhochdeutschen Lieder heißt, die Sonne geht zur Gnade, die Sonne geht unter. Die Sonne geht zur Gnade, sie geht unter. Und das Gnade ist, also nicht wie die Sonne sie herabbeugt, Herabbeugung. Und Gnade ist, dass der Himmel und Erde verwaltet. Irgendwie, da haben wir ein Bohai, ob wir ein rotes Fähnchen oder ein blaues auf dem Mond kriegen, nicht? Und unser Gott sprach und es rollten die Planeten, nicht? Er, der die Himmel verwaltet, dass er sich herabbeugt zu mir und hilft, dass der Pfannkuchen gut wird. Also, oder? Übertragen, dass nicht der Prozess gewonnen wird, oder dass mein Leben gesegnet ist. Das ist Gnade. Und er sagt, Gnade sei mit allen, die Herrn Jesus lieb haben. Ihr sollt gesegnete Leute werden. Ist das nicht ein wundervoller Wunsch? Denken Sie, wenn wir uns grüßen, sagen wir, Mahlzeit. Das heißt, ich weiß nicht. Oder Moin. Oder wir drücken uns die Hände, wir können uns die Nasen reiben, wie die Eskimos, nicht? Verstehen Sie, das ist alles so leer, so sinnlos. Was ist das für ein Grüßen in der ersten Christenheit? Gnade wünsche ich euch, dass er sie herabbeugt zu all eurem Tun. Wundervoll geführt. Und zwar eine ewige Gnade, die nicht, die unverrückt bleibt. Allen, die den Herrn Jesus Christus, unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Nun schließt der Brief also damit, Gnade mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Und auf einmal tut sich am Schluss des Briefes eine Welt auf, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Darum geht es also. Dass ich am Ende einen Menschen jetzt nicht fragen darf, Verzeihung, sind Sie katholisch? Sind Sie Methodist? Sind Sie Baptist? Glauben Sie der Bahninspiration? Sind Sie weißer, schwarzer, gelber, blauer, roter? Sind Sie CDU-Mann? Oder sind Sie SPD-Mann? Oder sind Sie gar heimlich Kommunist? Sondern dass ich einen fragen darf, was an Jesus liegt? Ja, dann gehört es dazu, Mensch. Ja, aber uns trennt Welt. Ich bin CDU-Mann, du bist SPD-Mann. Du hast nicht Jesus, liegt nicht auf. Mensch, komm her. Wir sind Brüder. Verstehen Sie? Hier wird eine ganz neue Gemeinschaft aufgetan. Es ist doch grauenvoll, welche Unterschiede der Kirche heute gemacht werden. In Südafrika gibt es Kirche für Schwarze und Kirche für Weiße. Wir haben unendlich viele Kirchen. In Amerika, da wimmelt es von Kirchen, lauter Trennungsmauern. Die werden hier förmlich eingeebnet. Hast du den Herrn Jesus Christus lieb? Aber das ist auch ernst gefragt. Nicht, hältst es für wahr? Nicht, hast du eine Großmutter gehabt, die Pastorenfrau war oder sowas? Hast du Jesus lieb? Wenn ein junger Mann ein Mädchen lieb hat, nee, dann ist das Mädchen letzter Gedanke abends ins Bett geht, dann träumt er von ihren Mordswachter auf. Nicht so, verstehen Sie? Das heißt lieb haben, nicht? Und ich meine, ist Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland am Kreuz, Mittelpunkt meines Lebens geworden? Ach, hören Sie auf mit allem anderen. Das ist die Frage, nicht? Alles andere, was ich Christus nenne, ist so maßlos langweilig. Aber glühende Liebe von Herzen zu Jesus, das ist unsagbar lebendig.